Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 47.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir haben die KW 47 und ja, ich habe viele kritische Themen dabei. Gar nicht so viele schöne Themen eigentlich, aber ich habe zwei Fundstücke. Ich glaube, ja doch, die beiden sind schon auch cool. Aber vorher, ja, würde ich sagen, geht's schon ans Eingemachte. Da ist schon das ein oder andere kritische Thema dabei. Und von daher starten wir auch mit dieser kritischen Kategorie, nämlich
fragwürdige Markenelemente. Und wie sie wirklich entstanden sind.
Und ganz ehrlich, ich kann euch gar nicht erklären, wie das dazu kam, so richtig. Weil ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen und wie gesagt, erklären kann ich es auch nicht. Es geht um Jaguar. Vielleicht hat der eine oder andere das auch schon gehört, nachdem Audi ja vor knapp 2 Wochen schon einen, ich würde mal sagen, sehr spannenden Schritt gegangen ist in China und dort ja die legendären Ringe sozusagen wegkonsolidiert haben und so eine Art Submarke gestartet haben, da könnt ihr euch selber mal noch zu informieren, das habe ich glaube ich hier gar nicht behandelt, macht auch Jaguar jetzt einen spannenden Schritt und Jaguar macht eigentlich einen auf Kitzbühel. Das ist jetzt vielleicht spannend und nicht ganz so zu connecten, Kitzbühel, Jaguar, ja, erstmal auf den ersten Blick passen die Marken vielleicht ganz gut zusammen, darum geht es aber gar nicht so sehr. Es geht darum, dass Jaguar eine enorme Transformation der Marke vornimmt, zumindest an der Oberfläche. Und zwar geht Jaguar auch in diesen Luxusbereich rein und zwar ganz extrem, allerdings pauschen sie sich selber so als Lifestyle fast schon Fashion-Marke auf und sagen, sie verkaufen infolgedessen irgendwie auch noch Autos. Und ich glaube, allein darüber, wie ich es jetzt gerade versuche zu erklären, merkt ihr, da ist eine ziemliche strategische Dissonanz beziehungsweise, wie gesagt, wenig Erklärung dafür da, um das so wirklich darzustellen. Was bedeutet das konkret? Jaguar hat eine Veränderung ihrer Marke vorgenommen, was insbesondere das Thema Logo und Auftritt angeht. Sie nennen das Ganze Exuberant Modernism. Das heißt, sie sagen wirklich, wir übertreiben diese Modernität, dieses Fashion und gehen wie gesagt, so ein bisschen in dieses in Richtung Lifestyle, Luxus, Fashion-Bereich rein. Das heißt, ihr könnt es euch eigentlich genauso vorstellen. Stellt euch irgendeine x-beliebige, etwas schrille, moderne Fashion-Marke vor und stellt euch diesen Kommunikationsauftritt jetzt für diese altehrwürdige Marke Jaguar vor. Und die Idee dahinter, also wenn man so ein bisschen versucht, das mal herzuleiten, sind auf jeden Fall 2 Punkte. Jaguar hat sich jetzt ja verabschiedet vom Thema Verbrenner. Das heißt, sie werden zu einer Elektromarke auf jeden Fall werden. So weiter strategisch erstmal spannend. Wird auch nachvollziehbar, gerade wenn man so gerade die Irrungen und Wirrungen bei VW mitbekommen. Das heißt, so grundsätzlich ist das vielleicht eine gute Idee, wenn man das jetzt wirklich angeht. Und vor dem Hintergrund dieser Veränderung sagen sich offenbar auch, wenn wir jetzt schon komplett auf Elektro gehen, müssen wir unsere Marke auch neu erfinden, was zumindest die Oberfläche angeht. Der 2. Punkt, den ich zumindest in der Herleitung ganz spannend fand, war, dass sie auf den Gründer von Jaguar zurückgegangen sind, der damals sowas zu sagen pflegte, wie man solle nie etwas kopieren, sondern immer einzigartig sein und außergewöhnlich sein. Und wenn man natürlich diesem Prinzip, das ist ja praktisch wie das Beste oder Nichts und ähnliches, Gründerprinzip. Wenn man das natürlich daran aufhängt, kann man vielleicht nachvollziehen, dass Jaguar einen solch großen Schritt geht. Aber es geht zum Beispiel auch um das Logo, wo auch der legendäre Leaper, also diese Großkatze, die wird auch wegrationalisiert bzw. wird verändert. Sie geht erstmal aus dem grundsätzlichen Logo drauf. Anscheinend wird sie bei den Autos auch weiterhin noch zu sehen sein. Allerdings in so einer, ich sag mal, konsolidierten Form. Zumindest wie man das jetzt gerade sehen konnte in der Kommunikation dieser Entscheidung. Und auch das Logo hat so für sich ein paar Eigenheiten, nämlich zum Beispiel 2 große Buchstaben in der Mitte. Das heißt, ihr könnt euch jetzt den Schriftzug Jaguar vorstellen. Auch da übrigens nochmal, die Raubkatze, also der Leaper, der sogenannte Leaper, wird eben wegkonsolidiert oder wegrationalisiert. Und das heißt, wir haben jetzt nur noch eine Wortmarke. Bin ich ja eh nicht unbedingt ein Freund von. Ich bin ja dann ein Freund davon, eben nach wie vor auch Bildmarken zu etablieren, weil du sie nebenbei in dieser ganzen digitalen Kommunikation, da muss man erstmal diskutieren, muss man sich da immer so stark anpassen. Aber in dieser digitalen Kommunikation sind ja Bildmarken nach wie vor auch sehr, sehr relevant und vor allen Dingen auch wichtig, vielleicht auch für die Unternehmung als auch für die internen Stakeholder oder auch externen Stakeholder in dem Zuge. Dementsprechend das schon mal fragwürdig und jetzt kommt innerhalb des Logos eine Spezifik noch zum Gelten und zwar gibt es 2 Großbuchstaben in der Mitte. Das heißt, das G und das U werden groß geschrieben. Das erkennt man, wie ich finde, gar nicht so unbedingt auf den ersten Blick. Deswegen auch fragwürdig, ob das jetzt so zentral ist auf jeden Fall. Aber Jaguar möchte auch dort seine Außergewöhnlichkeit nochmal zur Geltung bringen und eben zeigen, okay, wir gehen andere Wege. Wir zeigen auch, dass sich Groß- und Kleinbuchstaben miteinander verbinden lassen. Also mal so weit, ganz spannend, auch die Herleitung, Erklärung und so weiter. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich finde diese ganze Herleitung, finde ich sowas von, ja, ich sag mal, grafisch und kreativ in einer Nische sich bewegen, beziehungsweise es ist so viel wieder so Agenturgequatsche und Kreativgequatsche, wo ich so denke, wen soll das denn dort draußen eigentlich abholen? Ist ja schön, wenn ihr das für euch macht, mag auch ein guter Grund sein, aber dann nennt es vielleicht auch so, dass ihr auch für euch nochmal einfach einen Change-Management-Prozess dadurch losgetreten habt, aber glaubt nicht, dass irgendein Käufer, eine Käuferin dort draußen jetzt sagt, ah, wow, die haben sich ja was überlegt beim Logo, Großbuchstaben mit Kleinbuchstaben kombinieren und überhaupt und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob Jaguar da so ein bisschen die Basis und die Connection sozusagen zu den Kundinnen und Kunden dort draußen verloren hat. Natürlich sind es High-Involvement-Kunden, das sind auch Premium-Luxus-Kunden, die beschäftigen sich vielleicht mit dem Autokauf nochmal einen Ticken mehr, als wenn du jetzt mal gerade so ein Auto kaufst, um von A nach B zu kommen. Aber du brauchst nicht davon ausgehen, dass sie diese ganze Oberfläche, diese ganzen ja, Nischenentscheidungen, diese ganzen kreativen Ergüsse und Begründungen, dass sie die irgendwie nachvollziehen kann. Deswegen ist schon ein bisschen die Frage, für wen soll dieser Auftritt eigentlich am Ende des Tages sein? Ist er nur für intern, was ja schon auch spannend und gut wäre? Oder ist es auch für extern? Wenn auch für extern, dann muss Jaguar wirklich ganz, ganz gehörig weitere Schritte gehen, weil dann musst du, wenn du A sagst, auch B, C, D und so weiter sagen. Das heißt, du musst es am Point of Sale, an den Kontaktpunkten überall deutlich machen, dass jetzt Jaguar eine völlig neue Identität hat. Ich bleibe dabei, es ist extrem fragwürdig, ob diese neue Identität wirklich gebraucht wird, weil man muss sich wirklich die Frage stellen, kann man nicht die Heritage und kann man nicht die Stärke, diesen ganzen aufgebauten und geladenen Markenakku dafür nutzen, um die Transformation zu einem Elektroautohersteller auch hinzubekommen. Ich glaube ja und ich finde, Jaguar ist an irgendeinem Schritt falsch abgebogen, aus welchen Gründen auch immer und hat sich dann da von der Kreativität, vielleicht auch von diesem Grundprinzip der Außergewöhnlichkeit zu weit tragen lassen. Und das finde ich extrem fragwürdig, wenn wir sowas jetzt sehen, dass Marken so stark mit ihrer Historie, mit ihrer Heritage sprechen, weil sie eben eine ja quasi Argumentation da vielleicht haben, wir müssen jetzt zum Elektroautohersteller werden und das geht nicht mit der alten Identität. Ich weiß nicht, für mich fühlt sich so ein bisschen an, als ob Jaguar da den einfachen Weg geht tatsächlich. Ja, die drehen zwar die Marke um 180 Grad, aber trotzdem fühlt sich es an, als ob es der einfache Weg ist. Du musst nichts groß erklären, du musst nichts irgendwie transformieren, du musst die Leute nicht groß mitnehmen, du machst einfach eine gefühlte neue Marke, wo immer noch Jaguar draufsteht. Und das fühlt sich für mich einfach an, weil ich hätte es viel spannender gefunden, wenn man die Grundprämisse, das grundsätzliche strategische Ziel der Transformation des Herstellers eben mal in den Mittelpunkt rückt und sich dann die Frage stellt, wie können wir denn da unsere Heritage und alles, was dazugehört, denn nutzen, um diesen Weg erfolgreich zu gehen. Und ich glaube, da hätte es auch Mittelwege oder nicht mal Mittelweg, das klingt nach Kompromiss. Ich glaube, da hätte es Strategien und Möglichkeiten und Szenarien gegeben, diese Heritage und diesen Markenakku eben mitzunehmen. Und ich glaube, das wäre der bessere Schritt in dem Zuge gewesen. Und es wäre auch ein wichtiges Zeichen für die ganze Markenführungswelt dahinter gewesen, weil es ist wirklich, wie ich finde, ein verheerendes Zeichen, wenn Expertinnen und Experten solche Entscheidungen treffen und uns damit immer wieder zeigen, wie weit wir das Ganze bringen können, einfach nur, weil die Möglichkeiten dort draußen gerade so exorbitant groß sind. Ich finde, wir haben wirklich teilweise verlernt, strategisch zu denken und auch mal strategisch im Rahmen zu denken und dann innerhalb dieses Rahmens eine Lösung zu finden, die dann trotzdem erfolgreich sein kann. Und wie gesagt, für mich fühlt es sich einfach viel zu einfach an und fühlt sich auch extrem fragwürdig in. Also ich bin überhaupt gar kein großer Fan von dieser Entscheidung und kann es vor allen Dingen Fan und nicht Fan, ist ja egal. Ich kann es strategisch einfach nicht wirklich erklären, weil ich die Prämissen dahinter einfach nicht nachvollziehen kann. Wir bleiben auf diesem Pfad und gehen in diese Kategorie.
Das Anti-Fundstück der Woche.
Weil auch da kann ich wenig nachvollziehen, aber von vorne angefangen. Es geht um die großartige, große, wertvolle, eine der legendärsten Marken der Welt, nämlich um Coca-Cola. Und es ist natürlich jetzt Coca-Cola-Zeit. Das wisst ihr, Weihnachten steht mehr oder weniger vor der Tür, fast noch knapp einen Monat. Dann haben wir Weihnachten und natürlich muss jetzt auch Coca-Cola die Werbetrommel für Weihnachten einfach so ein bisschen drehen und schlagen, weil natürlich steht jetzt sozusagen auch ihre Jahreszeit an. Die Erfinder vom Santa Claus, vom Weihnachtsmann, die ja Produzenten von legendären Weihnachtsspots, die immer es wieder geschafft haben, ihre Marke mit dieser Emotion, mit diesem Fest eben zu verbinden und dadurch große Relevanz für die Marke zu kreieren. Wie haben sie das gemacht? Wie gesagt, über große Spots, wie zum Beispiel den legendären Spot Holidays Are Coming. Das ist ein Weihnachtsvideo von 1995. Ihr habt das alle im Ohr, ihr seht das alle vor euren Augen, bin ich ganz sicher. Wo diese Trucks durch diese Winter Wonderland praktisch fahren, durch diese Städte fahren, alles wird beleuchtet, du hast diese Coca-Cola-Weihnachtstrucks, du hast den Weihnachtsmann dabei und alles mögliche. Also das habt ihr im Ohr, das habt ihr vor Augen etc. Und jetzt hat Coca-Cola die wunderbare Idee gehabt, diesen Spot neu zu kreieren. Das heißt also in die Neuzeit zu bringen. Ja, eigentlich wirklich strategisch eine tolle Idee. Wir sind in Zeiten gerade unterwegs, wo wir in Permakrisen, in VUCA-Welt und so weiter unterwegs sind. Da tut natürlich so ein warmer, emotionaler, neu erfundener Spot von Coca-Cola theoretisch ganz gut. Und wir sind auch in Zeiten, wo Nostalgie gerade unheimlich viel wert ist. Das heißt also, diesen Spot irgendwie wieder rauszuholen, meinetwegen in die Neuzeit zu überführen, oder man kann auch strategisch diskutieren, dann komme ich gleich noch dazu, einfach den alten Spot mehr oder weniger jetzt einfach wieder stärker zu launchen, ist auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich, diese strategische Zielsetzung, diese Idee ist natürlich wunderbar aus Marketing-Sicht und auch aus Markenführungssicht, also diesen Spot wieder zu holen. Jetzt hat aber Coca-Cola echt etwas fabriziert, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil sie haben diesen Spot mit KI produzieren lassen. Und das ist ja per se erstmal nichts Schlimmes. Das Schlimme ist, was draus geworden ist, weil wir sehen einen Spot, in dem du KI siehst, in dem du KI spürst, wo es eigentlich nur noch fehlt, dass die Gesichter, die man dort sieht, dass die noch irgendwie verpixelt sind und man dahinter noch schon den Code sieht, so wie bei Matrix früher, dass man noch komplett erkennt, das ist ja irgendwie ein Cyborg, das ist ein Bot, das ist kein echter Mensch, der dort von der KI gebaut wurde, weil so sieht dieser Spot aus. Der ist cringe, der wirkt nicht homogen. Du siehst, wie gesagt, öfter mal die Macher, du siehst, dass KI da am Werke ist. Und das machen sie jetzt mit diesem altehrwürdigen, extrem wertvollen Spot und mit dieser grundstrategischen Prämisse, die ich ja großartig finde, nämlich diesen Spot, wie gesagt, irgendwie neu zu erfinden und auf nostalgische Art und Weise vielleicht in Neuzeit zu bringen. Und da verstehe ich diese Abbiegung wiederum nicht. Und da muss ich dazu sagen, was ich noch weniger verstehe, ist, dass einer der CMOs von Coca-Cola gesagt hat, es war nicht per se das Ziel, diesen Spot mit KI zu machen, sondern sie haben eben auf dem Weg gemerkt, hey, mit KI kann man das effizienter und sogar noch kostengünstiger machen. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, wen will der eigentlich mit dieser Aussage veräppeln? Weil wenn solch eine Marke wie Coca-Cola, einer der wertvollsten Marken der Welt, wahrscheinlich mit einer der größten Marketingbudgets der Welt, dann entscheidet auf dem Weg, hey, wir machen das jetzt mit KI, weil es ja kostengünstiger und effizienter, und dann sowas da rauskommt, dann ist das einfach ja ein riesiger Fail und ein, wie soll ich sagen, Schlag ins Gesicht für alle Marketeers, Markenführungsspezialisten dort draußen, wenn solch eine Marke, so eine Vorbildmarke wie Coca-Cola, sowas fabriziert. Weil nochmal, die Grundprämisse ist extrem gut und richtig. Und wenn ich diese Grundprämisse zu Ende denke, dann ist mir klar, ich muss diesen Spot sowas von emotional machen. Ich muss ihn menschlich machen. Also der muss richtig berühren, der muss emotionalisieren, der muss mich in diese Zeit zurückholen, der muss mich mit Coca-Cola verbinden, der muss ja etwas Positives ausstrahlen. Und das tut dieser KI-Spot eben einfach nicht. Und da musst du als Marketingleiter dann auch mal sagen, nein, wir machen den nicht mit KI, selbst wenn das effizienter ist, selbst wenn es vielleicht kostengünstiger ist, sondern müssen wir die Entscheidung treffen und sagen, wir machen das natürlich mit normalen, üblichen Bordmitteln, mit den Agenturen, wie wir es immer gemacht haben. Wir schreiben noch aus, wer möchte den Santa Klaus zu spielen. Wir machen ein riesiges, wir suchen nach Testimonials oder nach Schauspieler und Schauspielern, die dann daran teilnehmen kannst. Da kannst du auch ein Happening draus machen, diesen Spot in die Neuzeit zu führen. Und die kommen auf die Idee, einer der größten Marken der Welt, das jetzt mit KI zu machen. Und dann erzählen sie uns auch noch, das war gar nicht so geplant. Natürlich war das geplant. Zumindest kann ich es nicht anders erklären. Weil ansonsten kommst du doch nicht zwischendurch auf die Idee und fabrizierst dann wieder so einen Mist, weil dieser Spot einfach Coca-Cola nicht würdig ist. Und diese Riesenidee, diese grundsätzlich gute strategische Idee, diese Chance, einfach komplett zunichte macht. Und da muss ich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob wir es verlernt haben, strategisch die Prämissen am Anfang mal zu setzen und uns dann zu überlegen, wie erreichen wir diese Prämisse? Weil dann hätten wir wahrscheinlich gemerkt, dass mit KI das Ganze vielleicht kostengünstiger und effizienter geht, aber wir auch gemerkt hätten, das Ziel und Zweck dieses Werbespots wird damit eben nicht erfüllt. Und da muss ich sagen, ist Coca-Cola irgendwann falsch abgebogen und das ist eben so verheerend, weil es eine der großartigsten Marken der Welt mit hoffentlich ganz, ganz vielen Expertinnen und Experten da an der Stelle, an den Positionen ist, und das ist extrem fragwürdig. Wie gesagt, ist kein Best Practice, es ist eher verheerend, was wir daraus lernen sollten. Und deswegen sollten wir genau das nicht von Coca-Cola lernen. Und jetzt kommen wir mal zu was Positivem.
Die Überraschung der Woche.
Da sind wir bei Ajax Amsterdam. Und Ajax Amsterdam, dieser Fußballclub aus Amsterdam, wohlgemerkt, Champions League-Sieger, altehrwürdiger Club, Klassiker, ja, legendärer Club aus den Niederlanden, die zeigen, wie es geht. Die zeigen auch so Marken wie Coca-Cola, wie es geht. Die zeigen auch so Marken wie Jaguar, wie es geht. Weil, was hat Ajax Amsterdam gemacht? Die haben das 125-jährige Jubiläum. Erstmal eine gute Idee. Jubiläen übrigens ganz nebenbei sind immer wunderbare Nährböden, eine wunderbare Chance, um seine Marke nochmal zu unterstreichen, um zu zeigen, aus welchem Holz bist du geschnitzt, wen willst du mitnehmen, worum geht's dir und so weiter. Wie nutzen sie dieses Jubiläum? Sie nutzen das, indem sie ein neues Logo kreieren. Aber, jetzt kann ich gleich neu in Klammern setzen, es ist kein neues Logo, sondern es ist ein altes Logo. Und zwar ist es ein Logo, das 1990 sich verändert wurde und an dem die Fans von damals immer noch extrem hängen, die eben auch damals nicht so happy waren, dass auch Ajax Amsterdam von einem ganz komplexen, fein gezeichneten Logo in so eine typisch technische, rationalisierte Form gegangen sind und Ajax jetzt sozusagen zum 125-jährigen Jubiläum seine Fans wieder mit reinnimmt und sagt, hey, das habt ihr euch gewünscht und wir gehen diesen etwas komplexeren Weg zurück zu diesem Logo. Und das vor allen Dingen, und das ist nochmal ein Schlag ins Gesicht für diese ganzen Digital-Logo-Bauer da draußen, die sich jetzt immer gerade überlegen, wie können wir Logos noch, wie gesagt, konsolidieren, rationalisieren, wie können wir sie noch digitaler machen, weil wir irgendwie auf Instagram jetzt ein Logo brauchen. Und deswegen sagen wir, nehmen jegliche Feinheit, jegliche Kantigkeit, jegliche grafische Exzellenz aus einem Logo raus und machen ein plattes 2D-Logo da draus und sagen, ja, das ist jetzt unsere Heritage, die wir dort überführen und nutzen eben auch solche schönen Momente, solche schönen Stilelemente wie ein Logo, was ja ganz, ganz viel ausdrücken kann, manifestieren kann, erzählen kann, was eine Marke vielleicht auch ist und was sie auch nicht ist und wie viel ja Liebe auch da drin stecken kann. Und das wird ja heutzutage, wie ihr wisst, alles auch da wieder rationalisiert und digitalisiert, weil irgendwelche Schlauköpfe halt sagen, ja, das brauchst du für die digitalen Tools und für den digitalen Einsatzbereich. Und Ajax Amsterdam sagt einfach, nee, uns ist das egal, uns sind unsere Fans am zentralsten, unser Jubiläum ist zentral und dann sagen wir, okay, das ist unsere strategische Prämisse, das ist unser Zweck, wir wollen unsere Fans wieder mitnehmen, wir wollen ihnen vielleicht etwas geben in diesem Jubiläum, was sie sich eben auch wünschen und dann machen wir vielleicht auch mal einen ganz bewusst anderen Move als diese ganzen anderen Logo-Freaks dort draußen und gehen zurück zur Komplexität, gehen zurück in die Feinheit, gehen zurück in diese grafische Exzellenz. Und das ist doch mal ein tolles Beispiel dafür, dass du nicht immer alles gleich machen musst wie der Rest, sondern dir ganz, ganz bewusst für deine spezifische Markenherausforderung, für deine Situation eben eine Lösung kreierst. Und die kann mal komplexer sein, aber dann kannst du dich mit dieser Komplexität eben auch auseinandersetzen. Und das finde ich einen wunderbaren Gegenentwurf gegen diese ganze Jaguar- und Coca-Cola-Mist, den ich hier gerade vorgestellt habe. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu diesen beiden Geschichten.
Die Fundstücke der Woche.
Und da sind wir bei Edeka und ihrem Weihnachtsspot angekommen. Und da habe ich ja auch ein bisschen sehnsüchtig gewartet. Eigentlich warte ich ehrlich gesagt nur auf den Penny-Spot vom Supermarkt, vom Discounter. Aber Edeka hat auch einen Spot geliefert. Und da habe ich ja auch drauf gewartet, weil Edeka ist auch eine Marke, die ich glaube ich jedes Jahr hier für ihren Weihnachtsspot kritisiert habe. Weil da ist keine Konsistenz angesagt. Die machen immer irgendetwas Taktisches, gerade was ihnen so gefällt. Vor 2 Jahren war es glaube ich Drip mit dem Thema Nachhaltigkeit so aus dem Nichts, dass sie sich da irgendwas überlegt haben, so einen kleinen Pixar-artigen Kinofilm gedreht haben, wo es dann wieder um Nachhaltigkeit ging und das dann irgendwie connected haben zu Weihnachten von Edeka, was überhaupt nicht nachvollziehbar war. Vor knapp 10 Jahren haben sie ja diesen emotionalen Werbespot mit dem Opa gemacht. Das war eigentlich fast der Beginn der Werbespot-Mania oder dieser Weihnachtsspot-Mania im Supermarktbereich, wo sie den Opa ja spielen haben lassen, der seinen Tod vorgetäuscht hat, aber ja, und damit sehr oft die Tränendrüse gedrückt haben. Und jetzt war natürlich spannend, was macht Edeka dieses Jahr? Machen sie wieder Tränendrüse? Machen sie wieder Nachhaltigkeit? Machen sie vielleicht irgendein Bashing gegen die AfD? Man weiß es ja bei Edeka nicht, weil diese Marke ja auch durchaus manchmal dadurch auffällt, dass sie ja links und rechts immer mal wieder so ein paar Botschaften setzt und nicht unbedingt da so eine Grundidee von seiner Marke konsistent in die Welt vermarktet und runterbringt. Und jetzt nutzen sie eigentlich einfach auch dieses taktische Mittel, diesen Nährboden von Weihnachten, um auch ihren Spot zu machen und sie machen einen sehr schönen Spot, wie ich finde, weil er drückt auch nicht auf die Tränendrüse und das finde ich mal per se grundsätzlich gut, weil, wie gesagt, das muss man sich auch leisten können und vor allen Dingen haben es die Supermarktmarken dort draußen ja oftmals auch übertrieben, im Stichwort Penny, dass sie nur auf die Tränendrüse drücken, aber eben die Connection, die Verbindung zu ihrer eigenen Marke eben nicht herstellen. Das macht Edeka jetzt sehr gut und das auch auf humorvolle Art und Weise, passt auch in die Permakrise von heute, dass wir eben vielleicht nicht Tränendrüse machen, sondern eher auf Humor setzen. Und zwar, indem sie die Discounter, das ist ja, eine Mockumentary, glaube ich, kann man das nennen, von Amazon Prime, die dort läuft und wo eben das Leben einer Discount-Kette oder eines Discounters in Hamburg gezeigt wird und das Ganze ja extrem lustig ist auf jeden Fall, weil es sehr, sehr viel Improvisiertes ist. Das heißt also, die Schauspieler und Schauspieler dort haben kein richtiges Drehbuch, sondern die wissen nur, was sie tun müssen in dieser Szene. So ungefähr dürfen sich aber währenddessen alles überlegen, was irgendwie lustig ist. Und genau diese Art von Humor haben sie jetzt übersetzt, indem sie einen der Hauptprotagonisten, nämlich den Discounter-Chef, also den Supermarkt-Chef in dieser Mockumentary, jetzt bei Edeka sozusagen verpflichtet haben und gesagt haben, der bereitet jetzt Edeka auf Weihnachten vor. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Das ist sehr lustig gemacht. Das ist wirklich auf Discounter-Art und Weise gemacht. Und auch so kann man Weihnachten natürlich nutzen und inszenieren. Du nutzt es eben nicht für Tränendrüse, für unnötige Emotionalität, die irgendwie eh nicht verarbeitet werden kann und auch nicht verbunden wird mit einer Marke, sondern du machst einfach etwas, was ein bisschen Aufmerksamkeit kreiert, weil am Ende ist ja dein strategisches Ziel als Edeka, du willst, dass die Leute zu Weihnachten in den ganzen Vorweihnachtsstress und so weiter das ganze Zeugs halt bei mir im Supermarkt kaufen. Und da ist ja Aufmerksamkeitserregung natürlich eine wunderbare Idee, weil das natürlich sofort transaktional ist. Das bringt dich vielleicht ins Relevant Set, das bringt dich dazu, dass du an Edeka denkst, während Weihnachten, während geplante Einkäufe und so weiter. Und das ist die ganz blöde und ganz einfache, banale Zielsetzung von einem Spot. Wie gesagt, Weihnachten nutzen als Nährboden, in die Köpfe kommen, sagen, kauft bei mir ein, fertig. Und dazu ist dieses Stilmittel sehr gut gemacht oder sehr gut genutzt. Und wie gesagt, der Spot an sich ist auch echt Fundstück wert. Von daher ein weiteres schönes Zeichen, dass vielleicht die Spots dieses Weihnachten nicht ganz so emotional sind, sondern eher ein bisschen transaktionaler sind. Das heißt, wirklich auf den Zweck ausgelegt sind. Die Leute sollen im Optimalfall ihr Geld bei mir, bei meiner Marke lassen. Und jetzt kommen wir auch noch zum zweiten echten Fundstück. Und da sind wir nämlich bei MyMüsli angekommen. MyMüsli, ja, einer der bekannten Startups der letzten Jahre, die inzwischen natürlich ein riesiges Unternehmen geworden sind, die jetzt natürlich Müsli machen, was ja individuell zusammenstellbar ist. Das war die Gründungsidee von MyMüsli, wurde ja von Studierenden damals gegründet. Und auch MyMüsli versucht sich natürlich gegen seine Wettbewerber zu positionieren, wie zum Beispiel Seitenbacher. Und wenn ich Seitenbacher sage, dann habt ihr natürlich sofort Seitenbacher auch im Ohr. Dann habt ihr Radiospots im Ohr, wo der Seitenbach-Chef ja selber sagt, wie toll Seitenbacher eben auch ist dementsprechend. Und das ja, ja ganz, ganz bekannt ist als Radiowerbespot und, glaube ich, automatisch bei uns in den Köpfen drin ist. Und jetzt macht, naja, MyMüsli so ein bisschen so eine Art Ambush bzw. Guerilla-Marketing, indem sie eine Persiflage von Seitenbacher machen, indem sie praktisch diesen schwäbischen Dialekt kopieren und für MyMüsli Werbung machen. Und das Ganze werde ich definitiv jetzt nicht in Schwäbisch darstellen, sondern in Hochdeutsch. Und zwar hört man in dieser Werbung sowas wie, ja, heiliges Blech, hast du es schon gewusst? Das Müsli von MyMüsli ist 100% Bio. Weißt du, so wirklich volles Rohr Bio, alles von denen. Bio-Müsli von MyMüsli. Das war jetzt wunderbarstes Hochdeutsch. Aber das müsst ihr euch jetzt in Schwäbisch vorstellen. Und das baut natürlich sofort diese Connection auf, eben zu Seitenbacher und zu diesen Werbespots. Und das ist natürlich eine extrem intelligente, kreative Art und Weise, weil sie praktisch mitschwimmen, so ein bisschen wie so ein Trittbrettfahrer, auf der Aufmerksamkeit, die Seitenbacher schon aufbaut. Das heißt, du schaffst es sofort, in die Köpfe reinzukommen, musst gar nicht groß erzählen, worum es geht, worum geht es eigentlich, und kannst trotzdem eine Botschaft am Ende reinsetzen, was sie auch übrigens dann in Hochdeutsch machen, weil der Spot endet nämlich damit, dass jemand in Hochdeutsch sagt, dass es ja logisch sei, dass Müsli sein müsse und dass man daher einfach mal Müsli probieren solle. Das heißt, wunderbare, ja, insgesamte Kombination. Auf der einen Seite dieses Schwäbische, man geht eben auf diese Persiflage von Seitenbacher, schafft es in die Ohren, in die Köpfe in dem Moment und hat dann die Aufmerksamkeit kreiert, die wirkliche Botschaft eigentlich zu setzen. Das heißt, da werden wir wieder sachlich. Und das ist natürlich auch sehr transaktional, weil nur Aufmerksamkeit, nur irgendwie mal Müsli in die Köpfe zu bekommen, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber in diesen Spot auch gleichzeitig auch da wieder was Transaktionelles reinzubauen, finde ich eine sehr gute Kombination und eine sehr gute Idee. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, der ebenfalls gut ist bei MyMüsli. Sie denken diese Kampagne auch in Stufenentwicklungen sozusagen, das heißt auch integriert. Sie sagen jetzt nicht, wir machen nur Aufmerksamkeit mit so einer Art Guerilla oder so einem Kopiespot von Seitenbacher, um da nur mitzufahren, sondern wir bauen jetzt erstmal Aufmerksamkeit auf für unsere Marke. Wir müssen ja auch in die Köpfe der Leute kommen, die aktuell vielleicht Seitenbacher auch kaufen. Das heißt, wir schnappen uns vielleicht auch ein paar Anteile von denen. Und wenn wir diese Aufmerksamkeit haben, wenn dieser Flight sozusagen irgendwann abgeschlossen ist, dann kommen wir mit dem nächsten Spot, der eben schon geplant ist. Und da wird es nicht mehr nur um Seitenbacher gehen, sondern da wird man dann wirklich ganz normal sozusagen seine Kernbotschaften, seine Kernspitzenleistungen kommunizieren und dann sozusagen auf dieser erregten Aufmerksamkeit aufbauen und dann praktisch den Menschen diese zentralen Spitzenleistungen in die Köpfe zu geben. Und das ist eine wunderbare Idee, zu Ende gedachte Idee, ja, mit diesem Beginn dann auch so ein bisschen auf Seitenbacher drauf zu gehen, trotzdem eine Botschaft zu vermitteln und das Ganze dann auch noch zu Ende zu denken. Wunderbare Idee, wunderbare Didaktik, von da großes Lob. Und auch da, sage ich mal, von MyMüsli kann man auch lernen. Das ist vielleicht das Fazit, wie wir von MyMüsli und von Ajax Amsterdam und vielleicht auch ein bisschen von Edeka lernen können und sich selbst diese riesen Weltmarken wie Jago und Coca-Cola was davon abschauen können. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao.